Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wie Thomas gerade schon gesagt hat, mein Name ist Isabel Heinzel. Ich bin 26 Jahre alt und Teil des Pastorenteams. Wir haben den Luxus in Vohwinkel, wir sind sogar zu zweit und bin dort mit meinem Kollegen Christoph Otterbach seit etwas mehr als einem Jahr. Also ich bin jetzt seit Sommer letzten Jahres im Pastorendienst. Genau, und dazu noch ein paar kleine Fakten zu mir. Ich habe tatsächlich da studiert, wo ich auch gewohnt habe, nämlich in Eversbach. Ich bin ein Eversbacher Eigengewächs. Ich bin eine chronische Schnellsprecherin. Wenn jemand hier im Raum etwas nicht versteht, dann einfach kurz gerne die Hand heben. Ich finde Wuppertal wirklich schön. Das ist wirklich Wahrheit. Ich finde, es ist wirklich ein schöner Ort, um dort zu leben. Und mein Lieblingsessen ist Nudeln mit Spinat. Ich dachte, das interessiert vielleicht auch noch jemanden. Und noch ein weiterer Fakt über mich, wenn es in meinem Studium darum ging, dass ich für große Arbeiten eigene Themen auswählen durfte, dann war für mich immer schnell klar, es darf bloß nicht sein, dass irgendwie langweilig sein könnte. Am besten irgendwas, das mich fordert, vielleicht manchmal sogar überfordert und mich irgendwie weiterbringt. So habe ich meine Bachelorarbeit dann über eine krasse Geschichte aus dem Alten Testament geschrieben, in der es unter anderem um sexuelle Gewalt ging. Und meine Masterarbeit über Trauerbegleitung von Jugendlichen. Und ich kann sagen, beides hat mich gefordert und beides hat sich gelohnt. Bei Predigten bin ich da aber ehrlich gesagt manchmal gar nicht so mutig. Da nehme ich total gern Texte, die sofort ermutigend sind, die mich ganz schnell ansprechen und wo ich sofort weiß, wie ich sie gestalten möchte. Als ich dann den Text für heute zum ersten Mal in den vorgeschlagenen Texten des evangelischen Kirchenjahres gefunden habe, war mein erster Gedanke, nee, auf keinen Fall möchte ich über so einen Text predigen. Der erfüllt ungefähr keiner meiner ganz normalen Kriterien. Der ist unserer Lebenswelt total fremd, wirft bestimmt ganz viele Fragen auf und überhaupt, was soll der uns denn heute noch sagen? Irgendwie hat er mich dann aber doch nicht mehr losgelassen und er passt auch gut in eure Predigtreihe von Angesicht zu Angesicht, die ihr als Gemeinde angefangen habt. Und so bin ich ein bisschen auf Entdeckerreise mit diesem Text gegangen. Und ich muss sagen, ich fand es ganz schön spannend. Und ich lade euch, ich hoffe, es ist für euch alle in Ordnung, wenn ich euch und du sage, lade euch ein, in den kommenden Minuten euch auch auf diesen Text und seine Umgebung einzulassen. Vielleicht entdeckt ja auch ihr etwas Spannendes daran. Ich lese den Text aus 2. Mose 34, die Verse 29 bis 35 nach der Neues Leben Übersetzung. Er wird auch hinter mir angeworfen. Dann stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Als Aaron und die Israeliten das Leuchten auf Moses Gesicht sahen, hatten sie Angst, sich ihm zu nähern. Aber Mose rief sie zu sich. Da kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinschaft zu ihm und Mose redete zu ihnen. Danach kamen auch alle Israeliten zu Mose und er teilte ihnen alle Anweisungen mit, die der Herr ihm auf dem Sinai gegeben hatte. Nachdem Mose ihnen alles mitgeteilt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Tuch. Doch jedes Mal, wenn er das Heiligtum betrat, um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch von seinem Gesicht, bis er wieder herauskam. Dann teilte er den Israeliten mit, was der Herr ihm befohlen hatte, und sie sahen wieder das Leuchten auf seinem Gesicht. Danach verhüllte er sein Gesicht wieder mit einem Tuch, bis er erneut hineinging, um mit dem Herrn zu sprechen. Soweit erst einmal der Text. Aufgeteilt wird die Predigt heute in zwei große Blöcke. Im ersten Teil der Predigt tauchen wir zunächst in die Welt des Textes ein und versuchen, ihn so besser zu verstehen, um dann im zweiten Teil gemeinsam darüber nachzudenken, was wir konkret daraus für unseren Glauben heute mitnehmen können. Beginnen wir mit dem ersten Teil der Predigt. Hier hat mich in der Vorbereitung vor allem eine Frage beschäftigt. Und zwar, was ist denn mit Mose passiert, dass sein Gesicht so sehr leuchtet, dass alle Angst vor ihm haben? Auf der Suche nach einer Antwort hilft unser Text uns schon selbst mit zwei Informationen weiter. Erstens, Mose war bis in unserer Geschichte auf einem Berg. Und dabei handelt es sich um den Berg Sinai, der in der Wüste in der Nähe von Ägypten lag. Und zweitens, Mose hat irgendwie mit Gott gesprochen und Anweisungen auf großen Tafeln erhalten. Diese Punkte werden vor allem dann spannend, wenn wir ein paar Kapitel zurückgehen. Denn da finden wir verrückterweise fast die gleiche Situation schon einmal. Auch da war Mose schon auf dem Berg Sinai bei Gott und hat auch Steintafeln mitgebracht. Da war es allerdings nicht so, dass die Israeliten bei seiner Ankunft ganz aufmerksam auf ihn gewartet haben, sondern sie waren viel mehr damit beschäftigt, um ein goldenes Kalb herumzutanzen und es anzubeten. Moment bitte, was? Um zu verstehen, was da passiert ist, müssen wir noch ein paar Kapitel zurückgehen und ein bisschen tiefer in die Geschichte Israels eintauchen. Die Israeliten sind überhaupt erst in der Wüste und um den Berg Sinai herum, weil Gott sie dorthin gebracht hat. Klingt jetzt auf den ersten Blick gar nicht so toll, von Gott wortwörtlich in die Wüste geschickt zu werden. Doch tatsächlich war es vorher noch schlimmer. Denn da waren sie in der Sklaverei in Ägypten und mussten hart arbeiten und leiden. Sie beteten deshalb immer wieder zu Gott und riefen ihn um Hilfe, riefen um Befreiung. Und sie wurden erhört. Gott führte sie also aus Ägypten heraus und das echt auf eine ziemlich krasse Art und Weise. So zum Beispiel teilte Gott ein ganzes Meer, damit die Israeliten dorthin durchgehen konnten und vor den Ägyptern fliehen konnten. Und man muss sagen, die Israeliten waren jetzt nicht nur so 10 Menschen, die da unterwegs waren, sondern die Bibel erzählt uns davon, dass die Israeliten zu diesem Zeitpunkt 600.000 Menschen waren. Also alle Schwelmer Einwohner mal 30 gerechnet. So viele Israeliten waren das. Das ist also ein ganz schön krasses Wunder, was Gott da vollbracht hat. Aber Moment, was hat das denn jetzt alles mit Mose, dem Berg Sinai, irgendwelchen steinernen Tafeln und einem goldenen Kalb zu tun? Gott befreite Israel nicht aus Ägypten, weil ihm einfach mal danach war, sondern weil das Volk von seinen Wurzeln her schon in einer ganz engen Verbindung zu Gott stand. Sie sind entstanden, weil Gott verschiedenen Menschen weit vor unserer Geschichte gesagt hat, mit euch gemeinsam will ich mein Volk bauen, ihr sollt zu mir gehören. Dann ist noch ganz schön viel passiert, warum das Volk den Draht zu Gott verloren hat und sie überhaupt erst in der Sklaverei gelandet sind, aber das würde heute Morgen unseren Rahmen sprengen. Was hier für uns besonders entscheidend ist, ist, dass im Zuge der Befreiung aus Ägypten zwischen Gott und Israel ein neuer Bund, also eine Art Vertrag entsteht, der festhält, wir zwei, Gott und Israel, wir gehören jetzt richtig eng zusammen, wir stehen füreinander ein. Wir halten aneinander fest, egal was da auch kommen mag. Und so wie wir das heute auch kennen, gehört zu so einem Vertrag eben auch Bestimmungen und Regeln. Und das war zwischen Gott und Israel zum Beispiel die 10 Gebote, die das Zusammenleben und das Verhältnis zueinander regeln sollte. Damit waren auch zunächst alle Parteien einverstanden. Als dann Mose aber zum allerersten Mal auf den Berg Sinai geht, um diese Regeln nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich auf Steintafeln festzuhalten, ist er aber ganze 40 Tage weg, also mehr als einen Monat. Und die Israeliten beginnen dann zu zweifeln. Ist das alles hier der richtige Weg? Kommt Mose denn überhaupt noch mal wieder? Ist denn dieser Gott wirklich für uns da? Und schnell kommen sie zum Ergebnis, nee, wir brauchen irgendwas anderes, das wirklich hier ist. Lasst uns was bauen. Lasst uns ein goldenes Kalb bauen. Hier könnte nun die Frage laut werden, wie in aller Welt kommen die Israeliten denn jetzt darauf, dass Gott nicht für sie da ist? Er hat doch so eindeutige Wunder für sie getan. Haben sie das denn alles schon wieder so schnell vergessen? Ich glaube, ein Grund dafür, warum die Israeliten hier dieses goldene Kalb bauen, ist, weil Gott für sie so ungreifbar, unanfassbar ist. Ja, natürlich haben sie von Mose gehört, dass Gott sich als ihr Gott vorstellt. Sie haben erlebt, dass er ein ganzes Meer für sie geteilt hat. Und wenn Gott mit Mose auf dem Sinai spricht, dann ist dieser ganze Berg von Donner und Blitzen umhüllt, was zeigt, Gott ist jetzt hier. Aber dennoch entzieht sich Gott ihrer Greifbarkeit. Denn zu Beginn der 10 Gebote hat Gott den Israeliten aufgetragen, macht euch kein Bild von mir, baut euch keine Statue, die mich abbilden soll. Und gerade damit ist Gott so ganz anders als alles andere, was die Israeliten von den Kulturen um sich herum kennen. Denn zum Beispiel die Ägypter, bei denen sie ja nun wirklich viel Zeit verbracht haben, die haben richtig viele Skulpturen und Bilder, die ihre Götter abbilden. Da ist ganz klar vor Augen, genau den bete ich jetzt an. Den kann ich mir vielleicht sogar als kleine Statue in meine Wohnung stellen oder mit auf Reisen nehmen. Dass sich dieser Gott, der das Volk nun aus Ägypten geführt hat, diesen bekannten Prinzipien so stark entzieht und gleichzeitig aber auch so mächtig und so stark ist, das macht den Israeliten Angst. Das zeigt sich auch in der Reaktion auf Moses Gesicht in unserem Abschnitt. Denn als Moses Gesicht so sehr leuchtet, ist ihnen klar, das muss irgendwas mit Gott zu tun haben. Mose muss ihm so nahe gekommen sein, dass Gott sozusagen abgefärbt hat. Vielleicht haben einige sogar gedacht, wie krass, dass der das überhaupt überlebt hat, dass der hier überhaupt wieder runterkommt. Und weil sie vorher als ganzes Volk mit dem goldenen Kalb ja wirklich Mist gebaut hatten, wussten sie auch noch gar nicht, heißt das Leuchten in Moses Gesicht jetzt was Gutes für uns oder heißt es eigentlich was Schlechtes? Bleibt Gott bei uns, obwohl wir ihn so enttäuscht haben? Oder wird er uns vielleicht ein für alle Mal verlassen? Müssen wir zurück in die Sklaverei nach Ägypten oder sogar ganz grausam hier sterben? Doch Mose kommt wirklich mit guten Nachrichten zurück. Dieser ganz andere Gott hat entschieden, ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Auch wenn ihr mir nicht vertraut habt, bleibt das so. Wir sind weiterhin miteinander unterwegs. Und so bringt Mose erneut Steintafeln mit. Die ersten hat er nämlich aus lauter Wut über das goldene Kalb an der Bergwand zerschlagen und verkündet so dem Volk noch einmal, was Gott im Blick auf den gemeinsamen Weg wichtig ist. Und es kommt sogar noch besser. In Vers 34 lesen wir davon, was Mose tut, wenn er in das Heiligtum hineingeht. Dieses Heiligtum wird an anderen Stellen auch als Stiftshütte oder als Zelt der Begegnung bezeichnet. Und an diesem Ort, das ein Stück außerhalb des Lagers liegt, sagt Gott, hier bin ich, hier komme ich hin, hier bin ich gegenwärtig, hier wohne ich bei meinem Volk. Davon ist Gott nicht an diesen Ort gebunden oder ist auch nicht so klein wie das, aber er macht deutlich, ich bin trotz all meiner Andersartigkeit und eurer Unperfektheit da. Ich bin für euch da. Jetzt haben wir in den letzten Minuten ziemlich viel über das Volk und auch über Gott nachgedacht, aber was ist denn eigentlich mit Mose? Muss es nicht auch ein bisschen verrückt gewesen sein, dass man da auf einmal so ein leuchtendes Gesicht hat? Was Mose denkt und empfindet, darüber schweigt unser Text. Wir erfahren nur, dass er zunächst einmal gar nicht merkt, dass sein Gesicht überhaupt leuchtet. Damit wird deutlich, dieses Leuchten, kommt nicht von Mose heraus, sondern ist das Resultat aus der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Er ist ihm von Angesicht zu Angesicht begegnet. Gott selbst schenkt Mose also ein Stück seines Glanzes und seiner Autorität. Zum Abschluss dieses Teils möchte ich noch einmal kurz auf die Frage antworten, die ich ganz zu Beginn des Abschnitts gestellt hatte. Die lautete nämlich, was ist denn Mose passiert, dass sein Gesicht so sehr leuchtet, dass alle Angst vor ihm haben? Und ich formuliere es mal ganz kurz. Gott ist ihm passiert. Nun sind wir wirklich ganz schön tief in die Geschichte Israels eingetaucht. Mir helfen solche Recherchen, um so einen Text besser zu verstehen und auch zu verstehen, welche Tiefe der wohl für die Menschen damals gehabt haben muss. Jetzt könnte man sagen, okay, Isa, das ist vielleicht auch ganz cool und vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen spannend. Aber damit bleibt der Text doch trotzdem total weit weg von uns und unserem Glauben. hat er denn wirklich noch irgendwas mit uns als Christen und Christinnen zu tun? Ich glaube ja. Ich glaube, es gibt sogar vieles an dem Text, von dem wir etwas lernen können. Aber ich habe einfach mal nur zwei Dinge ausgesucht, über die ich gern in diesem zweiten Block noch mit euch nachdenken möchte. Erstens, dieser Text hilft zu verstehen, dass Gott mehr ist als meine kleine Vorstellung von ihm. Wenn ich ganz persönlich darüber nachdenke, wer Gott für mich ist, dann ist meine Antwort ziemlich schnell klar. Er ist mein Papa. Er ist der, der mich geschaffen hat und mich trotz all meiner manchmal merkwürdigen Launen und Phasen richtig lieb hat. Zu ihm kann ich kommen, wenn ich lachen möchte, wenn ich weinen muss, wenn ich wütend bin oder sonst etwas in meinem Leben ist. Ich kann vor ihm nichts verheimlichen und ich muss vor ihm auch nichts verheimlichen. Ich verbinde mit Gott Liebe, Geborgenheit und Nähe. Dann schaue ich mir bei unserem Text von heute an und stelle fest, irgendwie wird mir da ein ganz anderes Bild von Gott präsentiert. Da ist Gott vor allem der Machtvolle, der Herrliche, der nur mit einem winzigen Anteil seines göttlichen Glanzes Menschen dazu bringt, dass sie sich fürchten. Hier ist er also irgendwie gar nicht so nah und zeigt auch wenig Geborgenheit. Das passt doch gar nicht so richtig zusammen, oder? An dieser Stelle wird eine Sache über Gott ganz deutlich. Er ist immer so viel größer als die Bilder, Gedanken und Vorstellungen, die wir uns von ihm machen könnten. Denn ja, Gott ist ein Gott, der uns nah ist, aber er ist eben auch der große und kraftvolle Gott, der die Welt erschaffen hat und für uns Menschen ein unerforschliches Geheimnis ist und damit immer ein Stück fremd und wie für die Israeliten damals auch ungreifbar bleiben wird. Und so anstrengend das auch manchmal sein kann, diese Spannung und Ungewissheit aushalten zu müssen, so cool finde ich das aber auch, weil Gott uns damit vor sich selbst einen großen Raum eröffnet, damit Menschen ihren ganz persönlichen Platz und ihre ganz persönliche Beziehung zu ihm gestalten können. Denn wenn du zum Beispiel feststellst, dass das Bild von Gott als Vater für dich eigentlich gar keine großen guten Assoziationen weckt, weil du einen nicht so liebevollen, offenherzigen und aufmerksamen irdischen Vater hattest, dann darfst du wissen, Gott ist mehr als das, mehr als dieses Bild, mehr als dieses Wort, mehr als das, was du damit erlebt hast. Gott ist damit noch nicht fertig beschrieben. Zu ihm gehört noch so viel mehr, dass wir nur erahnen können. Der christliche Sänger Jonas hat in einem seiner Lieder es einmal so formuliert: Ich versuche dich, Gott, zu begreifen, doch stattdessen greifst du mich. Und würde ich dich komplett verstehen, wärst du genauso klein wie wir. Doch du bist größer als mein Groß. Und das mag ich an dir. Kommen wir noch zu meinem zweiten Punkt. Dieser Text hilft zu verstehen, wie krass es ist, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. In Jesus Christus ist Gott auf diese Welt gekommen. Und dabei war er nicht umringt von Engelschören, hatte keine große Lichtershow im Hintergrund und auch keinen gemütlichen Tempel, in den er einfach so hineingelaufen ist. Nein, es war ein hilfloses, kleines Baby mit einer stinkenden und dreckigen Futterkrippe als Bett, das man später als den Sohn Gottes bezeichnen würde. Das ist die Botschaft, die wir uns mit der heute beginnenden Advents- und Weihnachtszeit besonders intensiv beschäftigen und anschauen. Und auch wenn mich das um diese Zeit immer wieder ganz besonders berührt, merke ich doch auch, dass es für mich auch oft einfach selbstverständlich ist. Klar ist Gott in Jesus auf die Welt gekommen. Klar hat er sich ganz klein gemacht. Das ist doch selbstverständlich. Aber gerade so ein Text wie der von heute macht deutlich, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Denn hätte man diesen Israeliten von damals gesagt, dass der Gott, der ihnen den Weg aus Ägypten geschlagen hat, Meere geteilt hat, plötzlich riesige Gewitterwolken hat entstehen lassen, Moses Gesicht zum Leuchten gebracht hat, dass dieser Gott tatsächlich Mensch wird, sich so verletzlich, so nahbar, so ohne Glanz und Herrlichkeit kommt, hätten sie uns wahrscheinlich als Gotteslästerer vom Hof gejagt. Unser machtvoller Gott, ein Mensch wie du und ich, ganz bestimmt nicht. Also ja, Gott hat schon Grenzen damit gesprengt, dass man sich von ihm keine Statue machen soll, aber das geht ja wirklich zu weit. Das ist einfach eine Nummer zu viel. Wenn unser Gott kommen würde, dann mit richtig viel Macht und Aufsehen und bestimmt nicht als so ein kleines Baby. Ja, Gott hat es trotzdem gemacht. Er hat sich also wieder absolut dem widersetzt, was man von einem Gott erwarten würde. Der unfassbar große Gott hat sich anfassbar gemacht. Er ist zu uns Menschen gekommen, um uns wirklich von Angesicht zu Angesicht anschauen zu können. Ein Text wie der, mit dem wir uns heute beschäftigt haben, kann dabei helfen, dieser Selbstverständlichkeit des christlichen Glaubens, dass Gott selbst in Jesus Mensch geworden ist, im Hier und Jetzt mehr Tiefe zu verleihen. Und gerade das finde ich für die Adventszeit schon ziemlich cool. Mit unserer Predigt heute sind wir in eine ziemlich fremde Welt eingetaucht. Wir haben ein Volk auf seinem schwierigen Weg begleitet, uns Hoch- und Tiefpunkte angeschaut und gehört, dass Gott durch alle Zeiten hindurch die Grenzen jedes menschlichen Denkens sprengt. Ich wünsche mir für uns voll, dass wir neugierig bleiben. Neugierig, um uns immer wieder von diesem unglaublich mächtigen und unerforschlichen Gott, der sich gleichzeitig für uns so klein gemacht hat, überraschen und begeistern zu lassen. Amen. Ich bete mit uns. Gott, vieles an dir ist so ganz anders, als was man von einem Gott erwarten würde. Du bist kein Gott, der irgendwo weit entfernt sitzt, sondern der echt voll Interesse an uns hat. Wir erinnern uns jetzt gerade in der Adventszeit daran, dass du Mensch geworden bist, um diese Welt zu retten, zu lieben, zu zeigen, wer du bist. Und es ist so cool und es berührt mich. Und ich wünsche mir aber auch voll, dass ich den Mut habe, mich davon berühren zu lassen, dass du auch gleichzeitig ganz anders bist und dich nicht in meine kleinen Kisten packen lässt. Danke, dass du Gesichter zum Leuchten bringst und Meere geteilt hast, dass du die Welt erschaffen hast und jedes Sandkorn beim Namen kennst. Danke, Gott, dass du da bist. Amen.